akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
Hallo Julia Bamberg.
Hallo Julia Köhn.
Na, was geht ab bei dir?
Was geht ab bei mir? Ich weiß nicht, was geht so ab an so einem Sonntag? Nicht so wahnsinnig viel. Es ist wieder Sonntag. Mhm. der am meistgenutzte Tag zum Podcasten.
Ja,
finde ich.
Ist so.
Wetter war schön hier in Berlin. Also nicht so schön wie die vergangene Woche. Es war dann so ein bisschen diesig. Aber hat wieder schön sonnig angefangen, so goldener Oktober, obwohl der schon fast vorbei ist, ja.
Schon fast November. Bei mir ist alles okay. In der letzten Woche habe ich so ein bisschen verspürt, so ein bisschen Herbstblues, würde ich sagen.
Ist vielleicht schlechtes Wetter in Bremen?
Nee, es ist tatsächlich nicht so schlechtes Wetter gewesen in Bremen eigentlich. Die letzte Woche ging das voll. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich so ein bisschen Gefühl der Einsamkeit gepackt. Das war nicht so, dass ich jetzt irgendwie viel unternommen habe oder so, sondern viel irgendwie, glaube ich, auch zu Hause, nicht nur zu Hause rumgesessen habe, sondern auch viel so alleine unternommen habe, so, weiß ich nicht, dann so Sport oder Schwimmen gemacht habe oder irgendwie sowas. Ja, und das hat mir dann anscheinend doch ein bisschen mehr gefehlt, als ich dachte. Oder vielleicht habe ich auch einfach gerade, also PMS auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung. Kann auch sein, dass es einfach gerade so die Laune nicht so super geil ist, aber es ist jetzt wieder am sich aufwärts bewegen.
Mm, okay, das ist doch gut. Das heißt, du startest jetzt mit Elan in die nächste Woche oder eher geht's?
Also ich würde sagen, als Elan würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, so ungefähr mit 60% Energie.
Und weißt du hast ja auch noch eine 4-Tage-Woche. Ich habe eine ganz normale Woche.
Aber du, ey, wie oft bist du das mit deinem nicht vorhandenen Feiertag?
Hey, das ist doch was für ArbeitgeberInnen,
ja,
ist doch ein
so.
Thema.
Ist schon
ist
so.
Ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ach, also ich würde jetzt auch die ganze Woche durcharbeiten und bin überhaupt nicht neidisch, wenn irgendwer einen Feiertag hat, den ich nicht habe.
Ja, das stimmt schon. Also es tut mir leid, dass du den nicht hast, dafür hast du ja an anderer Stelle einen Feiertag, an dem ich keinen Feiertag habe. Also.
Es dauert aber noch ein halbes Jahr.
Es dauert noch ein halbes Jahr. 5 Monate.
Ja. In Bremen gibt es nämlich den 31. Oktober frei, ist aber auch noch neu, ist noch nicht so lange.
Ja.
In Berlin ist nichts frei. Meine Eltern haben dafür den 1. November frei, weil da Allerheiligen ist. Genau. Baden-Württemberg ist der 1. November.
Ist heute eigentlich Totensonntag?
Nein, Quatsch, der Totensonntag ist doch vor dem 1. Advent.
Ach ja, stimmt.
Um Gottes Willen.
Okay, ja gut, hören wir auf mit diesen Sachen.
Wirklich.
Das war eine kleine Exkursion in die Feiertage und die Tage, die ich alle so nicht kenne. Mhm.
Dafür gibt es jetzt an dieser Stelle eine heftige Triggerwarnung. Ihr habt es ja schon im Titel wahrscheinlich gesehen, mit welchem Thema wir uns beschäftigen in dieser Folge. Deswegen Triggerwarnung, falls ihr sexuelle Gewalt und Vergewaltigung gerade nicht abkönnt, dann solltet ihr diese Folge wahrscheinlich eher nicht hören, denn wir werden uns mit dem Fall von Gisèle Pelicot beschäftigen in Frankreich.
Ich habe ehrlich gesagt, also von dem Fall hast du mir erzählt. Mhm. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich war wirklich so, was und was ist da passiert und wie, hä? Ich versuche mal den Fall so in Kürze zusammenzufassen. Mhm. Es geht um Gisèle Pelicot. Sie ist eine 71-jährige Französin und es ist unfassbar, sie wurde 9 Jahre lang von ihrem Mann nicht nur vergewaltigt, sondern dieser Mann hat sogar andere fremde Männer in das gemeinsame Haus eingeladen, die diese Frau ebenso vergewaltigt haben. Es sind mindestens 51 Männer scheinbar bekannt, die das gemacht haben. Es muss aber noch viel, viel häufiger passiert sein. Ich habe gelesen von 100 bis 200 Mal.
Möglicherweise waren nicht auch, glaube ich, 70 Leute, aber angeklagt sind jetzt zwischen 40 und 50. Einer ist auch mittlerweile verstorben. Mhm. Und das ist, also ein Detail hast du, ein sehr wichtiges Detail hast du nicht benannt. Gisèle Pelicot wurde von ihrem Mann nämlich betäubt.
Genau.
Über 9 Jahre lang wurde sie sozusagen mit K.O.-Tropfen und Schlafmitteln betäubt. Sie lag da, hat nichts mitgekriegt und wurde dann sowohl von ihrem Mann als auch von fremden Männern eben sexuell missbraucht und vergewaltigt. Ihr wurden Gegenstände eingeführt, also es ist das ist einfach nur grauenhaft. Man versteht das eigentlich gar nicht, wenn man sich das so durchliest. Das ist das absolute Grauen, was Frauen in sexueller Gewalt irgendwie so passieren kann. Und ich finde, das Wahnwitzige ist ja, dass das fast nicht ans Licht gekommen wäre.
Ganz genau. Also Gisèle Pélicaud, muss man erstmal dazu sagen, sie hat von diesen Vergewaltigungen nichts mitbekommen. Mhm. Diese ganzen 9 Jahre lang. Sie hat nur die Folgen an sich so wahrgenommen. Sie musste häufiger zum Gynäkologen, weil sie Veränderungen wahrgenommen hat. Sie hatte Gedächtnislücken, die wurden immer mehr. Es wurde sogar die Familie, also alle außer ihr Mann, haben sogar angenommen, dass sie möglicherweise Alzheimer hat, weil sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern konnten.
Und sie hatte auch, sie hatte krasse Stimmungsschwankungen, ja. ihr Charakter hat sich sogar verändert. Genau. Sie ist irgendwie dann von einer Ärztin zum anderen Arzt irgendwie gerannt. Alles auch in Begleitung von ihrem Mann, muss man dazu sagen. Und niemand hat rausgefunden, was jetzt eigentlich das Problem ist. Aber natürlich ist es dieser Medikamentenmissbrauch. Also ich habe gelesen, dass diese Dosis, die der Mann ihr verabreicht hat, oft hätte tödlich enden können. Also dass sie dann einfach nicht mehr aufgewacht wäre. Also es war einfach viel, viel zu stark. Und rausgekommen ist es dann nur durch einen Zufall, weil der Mann in einem Supermarkt versucht hat, einer Frau unter den Rock zu filmen oder zu fotografieren. Das wurde bemerkt. Die Polizei hat dann das Haus durchsucht und hat dann Filmmaterial und Fotos gefunden von diesen ganzen Taten, weil er hat nicht nur seine Frau im Internet fremden Männern angeboten, er hat das Ganze auch noch gefilmt, er war immer dabei und er hat auch kein Geld dafür genommen.
Ja, ich kann hier nochmal Zahlen nennen. Die Polizei, die hat halt den Laptop gefunden von ihm oder beschlagnahmt und da 20.000 Fotos und Videos gefunden. Die waren alle sortiert nach Datum und Vornamen beziehungsweise Spitznamen der, könnt sagen, wie es ist, Vergewaltiger. Mhm. Und anhand dieser Fotos und Videos, die einfach so zu sehen waren, konnten die Ermittler herausfinden, wer diese Menschen waren und haben da 51 Leute einfach rausgefunden, die da ein- und ausgegangen sind. Teilweise waren Leute von denen mehrmals da. Und diese Menschen sitzen jetzt teilweise vor Gericht und müssen sich dafür jetzt verantworten. Beziehungsweise es sind alle 51, die sich vor Gericht verantworten müssen.
Ja. Warum sprechen wir über genau diesen Fall? Nicht, weil er etwa so wahnsinnig schrecklich ist, sondern weil Gisèle Pélicaud durch so wie sie sozusagen jetzt mit dieser Tat und mit diesen ungeheuerlichen Vorwürfen umgeht, quasi irgendwie Geschichte geschrieben hat oder zur feministischen Ikone aufgestiegen ist. Normalerweise werden solche krassen Fälle nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, einfach zum Schutz sozusagen der Betroffenen oder zum Schutz eigentlich des Opfers. Sie hat aber gesagt, nein, ich möchte nicht, dass sozusagen diese Tat irgendwie mich bestimmt. Ich möchte, dass die Scham die Seite wechselt. Nicht ich bin diejenige, die sich schämen sollte, sondern all diese Männer, die mich vergewaltigt haben. Das soll an die Öffentlichkeit kommen. Es war sogar lange gar nicht klar, ob das geht, aber sie und ihr Anwaltteam haben dafür gekämpft und seitdem ist es öffentlich und ist natürlich um die Welt gegangen.
Und es ist nicht nur so, dass das Verfahren öffentlich ist, sondern es ist auch so, dass sie ebenso dafür gekämpft hat, und das finde ich besonders krass, dass die Videos und Fotos öffentlich gezeigt werden.
Ja.
Das heißt, sie schaut sich im Gerichtssaal möglicherweise diese ganzen
Taten. Nein, das macht sie nicht. Also sie,
das macht sie nicht.
Nee, ich habe gelesen, dass wenn sowas gezeigt wird, senkt sie ihren Blick zu Boden. Also sie schaut sich das nicht an. Ja. Sie ist aber auch die ganze Zeit im Gerichtssaal und hat die ganzen Aussagen gehört. Mhm. Und ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, was ich für diese Frau empfinde, weil ich es so wahnsinnig mutig und so wahnsinnig stark finde.
Es ist das allererste Mal, dass, glaube ich, sowas passiert, an das ich mich erinnern kann, dass da eine Frau ist, die selber nicht sagt, das ist, ich bin jetzt sozusagen beschmutzt, so immer das, was man immer im Kopf hat, wovon ich auch ausgehe, wie man sich, man muss sich danach wirklich wie Schmutz fühlen, wie Müll, einfach so missbraucht und wie ein Objekt wirklich angeboten von einem anscheinend super sexuell frustrierten Typen, der auch noch anderen Frauen im Supermarkt oder was für ein Wichser muss man sein? Also wirklich, und was muss man denken, was man sich alles erlauben kann, dass man da einfach total in einem scheiß Supermarkt, wo alle das beobachten, wo nicht nur Leute an dir vorbeilaufen, sondern auch noch Kameras sind, wo du dich einfach verhältst wie der letzte Arsch. Also, und er hat sich ja offenbar so sicher gefühlt mit seiner ganzen Scheiße. Und ja, diese Frau, ich weiß gar nicht, da muss auch eine riesige Wut dabei sein, dass oft auf ihren Ex-Mann, dass sie sich dann auch noch mit reinsetzen kann in den Gerichtssaal, ihm ins Gesicht blicken kann und ihn auch fragen kann.
Sie nennt
kann.
Ihn auch nur noch der Mann.
Ja.
Also, sie adressiert ihn gar nicht mehr. Ich glaube, einmal hat sie ihn direkt nochmal adressiert, aber ich glaube, das muss auch so wahnsinnig, also dieser Schmerz, dieser Vertrauensverlust, du hast, sie hat diesen Mann geliebt, sie hat gesagt, ja. das war der tollste Mann, den ich mir vorstellen kann, der hat alles für mich gemacht, der war liebevoll, sie haben ja auch Kinder und Enkel. Und da ist auch ein Zitat, was sie gesagt hat, was auch wirklich super wichtig ist. Der Vergewaltiger ist nicht der, den man spät abends auf einem Parkplatz trifft. Er kann auch in der Familie sein, unter den Freunden. Und das ist genau das, was so krass wichtig ist, weil so viele Taten werden einfach nicht aufgedeckt, weil das eben in der Familie passiert und da eben so viel Scham herrscht.
Das hätte diese Frau niemals bemerkt wahrscheinlich. Nee. Das hätte niemand drumherum bemerkt.
Ja.
Das wäre einfach wahrscheinlich bis an ihr Lebensende so weitergegangen.
Wenn nicht dieser Zufall, wenn er nicht einfach so völlig hirnlos da irgendwas gemacht hätte. Das ist echt krass.
Was genauso krass ist und was auch noch so mit oben drauf kommt, sind halt diese Leute, die sich darauf gemeldet haben, das war anscheinend in so einem Internetforum.
Und man denkt natürlich, das sind so die letzten Idioten oder so das Unterste vom Unteren, was sich darauf meldet. Aber nein, da waren alle Gesellschaftsschichten dabei.
Das war alles, jedes Alter dabei. Ich habe gelesen von Lokaljournalisten, die dabei waren. Ich habe gelesen eben gerade auch noch von einem Sanitäter, einem Typen, der in einer Bäckerei gearbeitet hat. Dann, also war alle möglichen Leute irgendwie dabei, die meisten von denen reden sich irgendwie raus oder sagen, sie sind nicht schuldig. Ja. Die Ausreden sind teilweise wirklich richtig krass. Einer sagt,
ich hab tatsächlich ein paar rausgesucht. Ein 72-Jähriger, ehemals Feuerwehrmann, Eigentümer von einer Pizzeria, streitet die Vergewaltigung ab, sagt, er sei naiv gewesen und ist davon ausgegangen. Viele haben auch gesagt, ich wusste gar nicht, dass die schläft. Also ich dachte, die stellt sich halt einfach schlafend. Das ist wirklich so krass.
Also wir haben jetzt nicht miteinander geredet, aber das ist ja trotzdem Einverständnis, wenn sie nichts sagt dagegen, dann ist doch das okay.
Also er sei naiv gewesen und davon ausgegangen, es handle sich um ein Spiel des Paares. Der Vater zweier Kinder respektiere Frauen in all ihrer Komplexität. Das ist eine Aussage.
Lies mal das vor von dem Anästhesisten, bitte. Das finde ich auch unglaublich.
Der ist 55 Jahre alt, ein Anästhesie-Pflegefachmann. Der will nicht gemerkt haben, dass sein Gegenüber bewusstlos war. Er glaubt, sie spiele nur tot. Der plädiert auf nicht schuldig und stellt sich stattdessen als Opfer eines Tricks dar. Ne? Und was auch noch krass ist, der wollte eigentlich mit seiner zweiten Frau ein Mädchen adoptieren und hat sich jetzt enttäuscht gezeigt, dass durch das Verfahren das eingestellt
wurde.
Ach
Mensch, komisch, dass man so einem gewalttätigen Typen, dass man dem dann nicht noch irgendwie ein Pflegekind mit an die Hand gibt. Komisch, eigenartig. Ja. Dann habe ich noch von einem anderen gelesen, ich weiß nicht, was das war, aber da war es so wie noch das Detail, dass die Frau geschnarcht hat. Und er dann trotzdem aber darauf weiterhin blieb, das war trotzdem im gegenseitigen Einverständnis. Also die Typen können ja nicht mal sagen, nein, wir haben uns vorher mit der Frau ausgetauscht oder irgendwie sowas. Also sie können dann nicht mal mehr das machen und trotzdem beharren sie darauf, das war ein Einverständnis, weil ihr Mann gesagt hat, ihr könnt sie haben.
Genau, der Mann hat gesagt, es ist okay, dass ihr sie haben könnt. Was die Frau sagt, ist völlig egal. Ist total egal. Auch ein Typ hat gesagt, ich habe sie gar nicht penetriert, weil das ist im französischen Strafrecht das entscheidende Kriterium für eine Vergewaltigung. Auch total
what the
krass.
Fuck, ey.
Also er sagt, ich habe die gar nicht penetriert. Dann wurde ein Video gezeigt, wo natürlich das Gegenteil zu sehen war. Ja. Und der Beschuldigte sagt dann auch, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob sie das bei Bewusstsein sei oder nicht. Und der Richter hat dann gefragt, haben Sie sich dann nicht gewundert, dass es gar keine Reaktion gibt auf das, was Sie da tun? Nö, gar nicht. Also auch da, als er sie quasi im Intimbereich berührt hat oder so, gibt es ja keine Reaktion. Und der Typ so, nö, also ist das nicht ganz normal.
Das ist doch normal, ja.
Und auch noch total krass, auch ein Angeklagter sagt, er sei manipuliert worden von diesem Mann. Und er hat da mitgemacht, weil er Angst hatte vor diesem Mann.
Ja.
Genau, auf den Videos sieht es aber ganz anders aus. Da macht er so beide Daumen hoch, während er sich sozusagen an der Frau vergeht. Und er sagt auch, aber ich habe sie doch auch gestreichelt und mehrfach geküsst. Deswegen kann ich doch kein Vergewaltiger sein.
Also voll liebevoll. Liebevolle Vergewaltigung.
Also wenn man sich das mal vor Augen führt, dass diese ganzen Männer, teilweise ist es, also es ist einfach, man sieht es auf Video, was sie tun, sie streiten es ab und anscheinend hat sich nicht einer von denen dafür entschuldigt bei Gisèle Pelicot, dass sie sie vergewaltigt haben. Null.
Ist das nicht,
also und du sitzt da, du musst noch ertragen, dass diese Videos, also ich meine, es ist ja wirklich super, dass sie sagt, es muss gezeigt werden, aber wie krass das ist, du hörst das dann, selbst wenn du nicht hinguckst und hörst dann so, und nicht, also es würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen, aber eine Entschuldigung für das, was ich getan habe.
Ja, ich glaube, das würde schon irgendwie ein bisschen was ändern. Es würde zumindest, also ich weiß gar nicht, wie die Frau jetzt durch ihre Stadt läuft, und sich fortbewegt und nicht andauernd Angst hat und nicht alle Menschen als mögliche Sexualstraftäter sieht. Also ich würde an ihrer Stelle, ich weiß nicht, wie es ihr geht, aber
sie hat gesagt,
das Vertrauen in alle möglichen Menschen, in alle Menschen.
Ja.
Das ist dann dein Ex-Mann, ist die Person, von der du dachtest, dass sie dich liebt und dass sie dich gut behandelt. Der hat sie zu Arztbesuchen und zur Scheiße begleitet. Wem willst du noch vertrauen? Ich würde meinen eigenen Kindern nicht vertrauen. Ja. Ich würde niemandem trauen.
Sie hat auch gesagt, für mich ist dieser Verrat unermesslich. Ich dachte, ich verbringe den Rest meiner Tage mit diesem Mann. Und ich bin eine zerstörte Frau. Ich weiß nicht, wie ich mich selbst wieder aufraffen kann. Außerdem, ich bin nicht tapfer. Es treibe sie aber die Entschlossenheit, die Gesellschaft zu verändern an.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Also es ist gerade in Frankreich, gibt es, glaube ich, gerade kein größeres Thema als das. Nee. Es gibt gerade keine Frau, die ikonischer ist als sie.
Im September gab es auch ganz viele Demonstrationen, eben, dass das Gewalt an Frauen endlich enden muss. Es tauchen auch ganz viele Graffiti auf mit ihrem Antlitz. Menschen gehen zu dem Gerichtssaal, halten Schilder hoch, applaudieren, wenn sie vorbeiläuft, also spenden, versuchen irgendwie Solidarität zu zeigen und ihr Kraft zu spenden. Und wenn ich das so sehe, dass da wieder so eine Solidaritätswelle so ein bisschen durch das Land, vielleicht auch durch die Welt rollt, es wäre wirklich schön, wenn sich dadurch irgendwas verändert, aber durch meine pessimistische Art, ich kann es mir nicht vorstellen, aber zumindest kriegt dieser Schrecken, der ja sonst immer so, so viele Vergewaltigungen gibt es doch gar nicht und was weiß ich, und Vergewaltigung in der Ehe, sowas gibt es doch auch nicht. So kriegt das ein Gesicht, sehr viele Gesichter.
Ja.
Und zwar von oben nach unten, durch alle Gesellschaftsschichten.
Ja, und es hat natürlich einen Effekt, wenn sie selber dabei ist bei den Verhandlungen. Da ist das so, sie zeigt ihr Gesicht offen. Also es war wohl anfänglich, das habe ich auf Fotos habe ich teilweise gesehen, da war sie zu sehen wohl noch mit Sonnenbrille. Die Sonnenbrille trägt sie gar nicht mehr. Jetzt ist es aber so, dass bei diesen Verhandlungen, weil die halt öffentlich sind, weil ganz Frankreich das Gesicht von Gisèle Pelicot kennt, weil das ganz Frankreich ihren Namen irgendwie kennt. Also sie hat mittlerweile einen anderen Nachnamen angenommen. Sie ist auch längst geschieden von dem Mann. Aber trotzdem, sie kennen den Namen, sie kennen das Gesicht, sie wissen von diesen Fällen von der Frau. Die hat also eigentlich nichts mehr zu verstecken. Sie hat nichts, für das sie sich wirklich schämen muss. Ja. Also wie sie das ja auch selber sagt, ich möchte, dass die Scham die Seite wechselt. Aber selbst wenn sie noch irgendwas so bei sich hat, oh mein Gott, das darf niemand erfahren, die Leute wissen das eh. Und sie ist halt da in diesem Gerichtssaal und kann halt den Menschen in die Augen blicken. Und jetzt sind es halt die Typen, die Männer, die da reinkommen, die sich halt teilweise vermummen, damit sie nicht erkannt werden. Und das hat schon diesen Effekt, ne? Also, es ist offensichtlich, dass die Leute sind, die sich schämen müssen.
Ja, und dass das Vergewaltiger sind.
Dass
Menschen sind,
ganz
die
genau.
zu einer Frau gegangen sind, wo gesagt, ja, der Mann hat das Einverständnis,
ganz
das
genau.
war doch nur ein Spiel, das war doch von allen irgendwie. Also, sich überhaupt nicht irgendwie mal Gedanken machen, dass bei sexuellen Handlungen die Person das Sagen hat, ja, an der die fucking sexuelle Handlung, ja, durchgeführt wird. Wenn die kein Piep sagt, dann hat man da einfach keine sexuelle Handlung, ja, durchzuführen.
Absolut. Ja, absolut.
Verdammte Scheiße. Und dass das einfach anscheinend in keinen Köpfen drin ist.
Mhm. Ja.
Von Männern.
Ja, ja.
Das ist also dieser Fall, der ich habe so viele Emotionen einfach bei diesem Fall. So, ich bin so wahnsinnig wütend und so, ja, so enttäuscht und so. Ah, und andererseits bewundere ich einfach diese Frau, wie sie damit umgeht. Also ich keine Ahnung, wie es ihr geht. Wahrscheinlich schlecht.
Ja.
Aber einfach ganz, ganz viel Solidarität, ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie. Das ist, ja, wirklich Wahnsinn. Und der Einzige, der gesagt hat, der alles zugegeben hat, ist der Mann.
Ja.
Sagt, ich bin Vergewaltiger, ja, und auch so wenig Emotionen zeigt. Oder dann auch, wenn die Männer irgendwie Scheiße labern, mhm, sagt er, hey, nö, wieso, du hast das doch gewusst. Mhm. Und hier schwarz auf weiß, wie es, ne? Also,
ja, der weiß das ja, der hat keinen Ausweg mehr. Es ist alles auf Video. Man sieht die ganzen Chats. Das wird sein Verteidiger wird zu ihm gesagt haben, oder Verteidigerin, keine Ahnung, manchmal ist es ja so, dass sogar Frauen solche Menschen verteidigen. Also wird wahrscheinlich gesagt haben, so, unsere Strategie ist jetzt, dass du alles zugibst und dass du ganz ehrlich bist.
Ja.
Da gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Aber halt diesen Effekt finde ich, dass es zumindest schon mal ein Anfang, dass diese Typen da reinkommen und einfach denken, scheiße, Mann, das ganze Dorf weiß Bescheid.
Das ganze Land weiß Bescheid.
Ja, versucht das irgendwie wieder so gerade zu rücken. Aber ey, irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas Wichtiges. Was mich aber irgendwie auch richtig ankotzt, dass du mir das erzählen musstest, dass ich das selber nicht mitbekommen habe. Das ist kein Riesenthema hier in Deutschland. Da redet niemand drüber. Ich sehe das jetzt bei so ein paar Sachen an, die Verhandlungen laufen, und es ist einfach so, weil das so ein brisanter Fall ist. Aber hättest du mir davon nicht erzählt, hätte ich es nicht mitbekommen. Ich finde, sowas müsste viel größer sein. Wir müssten dann auch viel größer drüber reden. Natürlich ist das, ich lese mir das auch durch und denke, Alter, diese abgrundtiefe
Widerlich.
Scheiße, das will ich mir alles gar nicht geben. Aber trotzdem finde ich, wenn wir nicht drüber reden, dann wird es halt mehr solcher Fälle geben. Dann gibt's halt, oder es gibt weiterhin so viele Fälle, es wird sich ja sonst nichts ändern.
Und die Scham wird eben nicht die Seite
ganz
wechseln,
genau,
sondern dann wird das ein Einzelfall bleiben, ja, der im Gedächtnis bleibt, aber ja, alles Weitere verschiebt sich dann wieder.
Ich will wissen, was das für eine Frau ist, wie die damit umgeht, dass sie ein Vorbild, also so ein krasses Vorbild sein kann für andere Frauen. Und genau diese Geschichten will ich hören und will ich sehen. Und das nervt mich, dass das nicht viel, viel, viel größer ist, dass diese Frau nicht viel, viel größer ist. Was ich auch wiederum geil finde, ist, dass sie in Frankreich gerade so eine Galionsfigur ist, wirklich so stark. Und was ich auch ganz toll finde, anscheinend sind ihre Kinder auch bei den meisten der Verhandlungen dabei, vielleicht sogar bei allen. Also ganz große Unterstützung, obwohl die ja, also im Endeffekt halt auch einem Mann vertraut haben, zutiefst vertraut haben, der einfach ein richtiger, ja, einfach ein Sexualstraftäter ist.
Und wenn du dann dir auch noch vorstellst, dass du sozusagen ein Teil dieses Mannes bist, du bist ja sozusagen ein Produkt.
Ja, das ist wirklich, also wirklich, wirklich ganz schlimm. Und was das jetzt auch, als ich das so durchgelesen habe, da dachte ich auch so, du weißt nicht. Also es ist leider so, Männer, was die ganzen Männer in meinem Umfeld, was die alles so machen.
Mhm. Ja, weil der schien ja wie so ein wirklich liebevoller
Mensch. Das kann
Mensch.
Jeder Mann kann das sein. Das kann jeder sein. Und das ist total verstörend, der Gedanke.
Ja, das ist wirklich, also das erschüttert auch nochmal. Man hat ja immer noch so irgendwie so ein bisschen Hoffnung und denkt, not all men.
Ja, genau.
Aber solche Fälle, da ist, also, keine Ahnung. Das ist wirklich so ein Grundvertrauen, was da erschüttert wird. Vor allem ist er auch vor Gericht, sagen zumindest BeobachterInnen, kommt er sehr manipulativ rüber.
Mhm.
Also er hat gesagt, ja, ich habe ja zum Beispiel auch Anfragen abgelehnt, wo es um Gruppenvergewaltigung ging. Als wäre das jetzt so eine Heldentat von ihm.
Sweeter Typ.
Ja, dass er jetzt gesagt hat, nee, also keine Gruppenvergewaltigung.
Aber ja, wahrscheinlich eher aus dem Grund, mich macht das jetzt nicht so an, weil er war ja offensichtlich bei allen Vergewaltigungen anwesend. Ich denke, das ist eher was er selber nicht so geil findet.
Er hat ja auch immer gesagt, immer so, nicht so laut und alles musste wirklich ganz leise sein, damit sie ja nicht aufwacht. Also genau. Und dann hat er ja auch gesagt, als es darum ging, ob die Videos und Fotos gezeigt werden, dass er das nicht möchte, weil diese Videos und Fotos zu sehen, das tue ihm weh und seiner Frau ja auch. Was? Was? Du hast die Scheiße aufgenommen, für dich später wahrscheinlich noch
das
zum
Das tut
zum
mir
dich,
weh, das zu sehen, ja,
sich
genau.
aufzugeilen und sagt dann, mir tut das weh in meiner Frau.
Also mir tut das weh, das zusammen mit anderen und dann gleichzeitig aber auch noch verurteilt zu werden dafür, weil das ist halt, also so, das hat meine Sexualität, ich bin da ein bisschen anders, sorry. Ja, es ist krass, ne? Und ja, wahrscheinlich ist es in irgendwelchen anderen Fällen, in anderen Ländern, ich weiß nicht was, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Ausrede woanders funktionieren würde. Mhm. Aber weil das gerade so groß ist, weil dieser Fall so, also überall verhandelt wird, weil er, also von Medien so verhandelt wird in Frankreich, weil es eine große Solidarität gibt mit Gisèle Pelicot. Ich glaube, deswegen ist das wahrscheinlich so, dass der Typ da jetzt gerade gar keinen Stich sieht. Aber ich glaube, mit dieser Argumentation vor anderen Gerichten, wenn es vielleicht nur ein Fall gewesen wäre oder so, eine Vergewaltigung, die man hätte sehen können, könnte ich mir vorstellen, wäre damit weitergekommen.
Das ist wirklich Wahnsinn. Aber also für mich ist Gisèle Pelicot auf jeden Fall die feministische Ikone 2024. Es gibt niemanden, wirklich niemanden, die diesen Titel mehr verdient als sie. Also deswegen, es ist auch, wir mussten einfach darüber sprechen. Natürlich gehören dann diese Taten dazu, aber so wie das jetzt gerade verhandelt wird, das ist einfach von ihr heldenhaft und wahnsinnig mutig. Wahrscheinlich denkt sie auch, scheiß drauf, ich habe wirklich gerade alles verloren. Deswegen, da muss wahrscheinlich auch irgend so eine krasse Wut in ihr
das
sein, zu denken,
diesen
Wichsern zeige ich es jetzt.
Und das, was dann wirklich, wie sie dann danach damit umgeht, wie sie mit der Gesellschaft umgeht, wie sie mit den ganzen Leuten um sich herum rumgeht, das wird sie dann, muss sie sehen, wie sie das in den nächsten Jahren packt und was sie genau machen will, dass sie das irgendwie, dass sie damit klarkommt. Aber erstmal jetzt scheint das so ein Kampf zu sein, bei dem sie sagt, Leute, gegen mich werdet ihr alle verlieren. Und das finde ich auch richtig geil. Und das finde ich auch, dass wir über diesen Namen viel häufiger auch in Deutschland reden müssen, weltweit viel mehr drüber reden müssen. Und ich einfach aus der Ferne bin ich sehr stolz auf sie.
Ja, wirklich. Vollste Solidarität und Gisèle, Wahnsinn. Wirklich. Einfach nur Wahnsinn. Und ich hoffe, dass alle Männer, die da irgendwas getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja.
Mit der vollsten Härte juristisch, wie es geht.
Ja.
Und dass sich, das ist ja noch das Wichtigere, dass sich dann gesellschaftlich verdammt nochmal was ändert und dass sich vielleicht auch juristisch nochmal was ändert. Wenn ich ja gesagt habe, dass eine Vergewaltigung in Frankreich erst eine Vergewaltigung ist, wenn du sozusagen, wenn der fucking Pimmel in dir drin ist, kann es doch auch nicht sein. Entschuldigung.
Wenn das wirklich so die Definition ist, das ist wirklich, also das ist scheißegal, also ja, das erst ab Penetration und dann wahrscheinlich auch durch das männliche Glied.
Das heißt, wenn irgendwelche Finger oder Fäuste in dich eingeführt werden, keine Vergewaltigung, was auch immer es dann ist.
Ja.
Entschuldigung, aber sowas macht mich einfach immer so wütend. Dabei möchte ich keine Wut empfinden, sondern ich möchte Liebe und Solidarität empfinden für Gisèle.
Ja, genau, darum geht's. Und also ich bin gespannt, der verhandelt wird noch bis wahrscheinlich Ende Dezember, Anfang Januar.
Also 2025, genau.
Und dann hoffentlich mit der Nachricht, dass alle als das, was sie sind, nämlich Vergewaltiger, auch genauso verurteilt werden.
Und dass dann auch eine fucking gesellschaftliche Debatte angestoßen wird, auch hier bei uns, wie du sagst. Also das muss Wellen schlagen und zwar noch viel größere. Viel, viel größere.
Ja, spätestens jetzt mit der Folge habt ihr dann auch von diesem Fall gehört.
Mhm.
Erzählt den Fall weiter oder nur von Gisèle Pelicot weiter. Die hat das verdient.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es da eine über 70-jährige Frau, die jetzt gerade so eine gesellschaftliche Debatte in Frankreich anstößt, in der es um sexuellen Missbrauch geht. Hätte ich nicht gedacht.
Puh, jetzt erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Bisschen den Männerhass beiseite schieben.
Ja, alle sagen immer, oh ja, so Feministen, die hassen immer Männer und so. Es kommt nicht von ungefähr.
Ja.
Also, und Hass ist das jetzt auch nicht, nicht gegen Männer, sondern gegen solche Typen, die einfach dann so Scheiße machen.
Und dann einfach sich auch Menschen nicht rausreden wollen. Und
als Objekte einfach, wie kannst du denn, also Menschen, die Menschen wie Objekte sehen, da denke ich, die hasse ich.
Ja.
So.
Genau. Hassen ist aber immer schlecht, deswegen wollen wir jetzt mit Liebe aufhören?
Aha.
Julia Köhn, schön, dass es dich gibt.
Danke, Julia Bamberg. Ist auch schön, dass du, dass es dich auch gibt.
Kommst du ganz ins Stottern. Schön, dass es meine Katzen gibt. Schön, dass es euch da draußen gibt. Schön, dass ihr zugehört habt, auch wenn das Thema wirklich heftig ist. Aber es ist wahnsinnig wichtig.
Ja. Yep. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Und
ich freue mich schon.
Kommt gut durch die nächsten 2 Herbstwochen.
Ja.
Ich hoffe, die werden nicht heavy.
Und Happy Halloween schon mal.
Ganz genau, Happy Halloween. Und bis ganz bald.
Bis dann.
Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter akustischqueer@gmail.com.